Plan B – Ideen für die moderne Landwirtschaft. Mit Thomas Andresen vom Hof Baslund und Thilo von Donner vom Hof Breiteneiche. Gesponsert wird dieser Podcast von Wüstenberg Landtechnik, führender Partner in der Landtechnik in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. Ein modernes Familienunternehmen mit einer klaren Firmenphilosophie. Getreu dem Slogan, bei uns in guten Händen. Und New Holland Deutschland. Innovative Landtechnik seit über 125 Jahren.
Moin, liebe Freunde der gepflegten Familienunterhaltung, zu einer neuen Folge von Plan B, dem Podcast mit Ideen für die moderne Landwirtschaft. Unterstützt von New Holland Deutschland und Wüstenberg Landtechnik. Wir sind mit Torres Mobil im Studio unterwegs. Tilo ist dabei. Tilo, wo sind wir heute?
Ja, heute sind wir mehr, ich sag mal, in den Südwesten von Schleswig-Holstein gefahren, nach Osterstedt heißt das, glaube ich, korrekterweise. Und zwar sind wir auf dem Hof Holling bei Sönke Holling. Sönke, wir begrüßen dich ganz herzlich. Du kannst dich gerne vorstellen selber. Das ist immer das Einfachste. Wer bist du? Was kannst du?
Moin. Ja, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen auf unseren Betrieb. Mein Name ist Sönke Holling. Ich bin Landwirt und Ausbilder in der Funktion. Wir haben einen Futterbau-Milchviehbetrieb mit 440 Kühen und 350 Hektar bewirtschaften wir hauptsächlich Futterbau, Teil Markfrucht. Wir haben jedes Jahr 4 Auszubildende in der Landwirtschaft. Außerdem bilde ich jedes Jahr einen Herdsman aus. Wir sind immer in der bekannten Tierarztpraxis da angefangen, diese Ausbildung zu entwickeln und freue mich, dass ihr heute hier seid und ich da ein bisschen was drüber berichten darf.
Ja, wir freuen uns auch, dass wir hier bei dir sein dürfen. Wir haben ja schon einen kleinen Rundgang gemacht über den Betrieb. Bevor wir vielleicht zum Thema Ausbildung kommen, als Landwirte sind wir ja sehr abhängig von der Europapolitik und heute am Tag der Aufzeichnung sind wir ja am Tag 1 nach der Europawahl, die ja in einigen Ländern kleine Erdbeben ausgelöst hat. Zum Beispiel in Frankreich soll es am 30. Juni, glaube ich, Neuwahlen geben. Wie hast du so die Europawahl erlebt? Was denkst du so als Landwirt von den Ergebnissen? Wir haben ja nun gerade auch im Osten sehr, sehr starke Dominanz der AfD. Was denkst du?
Also das erste Positive, was ich gerne sagen möchte, ist, dass die Wahlbeteiligung ja schon ganz okay war. Also es gab ja verschiedene Bereiche. Wir liegen, glaube ich, so bei 65% Wahlbeteiligung. 35 sind immer noch nicht zur Wahl gegangen. Das ist ärgerlich, dass sie das ihr Recht des Wählens nicht wahrnehmen. Aber sie war ja schon knapp 20% höher als bei der letzten Wahl. Das finde ich schon mal ganz positiv. Es wurde auch viel Werbung betrieben, dafür zur Wahl zu gehen. Und das ist schon ganz, ganz wichtig. Grundsätzlich sehen wir ja, dass wir einen gewissen Rechtsruck bekommen haben in ganz Europa. Zu rechts sehe ich genauso sehr kritisch. Das ist nicht zielführend. Aber wir sehen auch, dass konservative Gedankengut wieder so ein bisschen mehr gewonnen hat. Die Ampelkoalition in Deutschland wurde regelrecht abgestraft. So. Das ist immer so die Frage, wie sehr das die Europawahl beeinflusst. Aber ich finde, das Positive, was ich daraus nehme, dass vielleicht wir auch mit unseren Bauerndemos jetzt mit der Wahl auch wirklich Zeichen gesetzt haben Richtung Berlin, dass sich da ein bisschen was ändert.
Ja, das Abstrafen der Ampelregierung kann man natürlich vor allen Dingen erkennen, wenn man sieht, dass die Sozialisten auf europäischer Ebene ja eigentlich gar nicht so diesen negativen Trend hatten, wie es eben die Ampelparteien, besonders natürlich die Grünen und die SPD, in Deutschland erlebt haben. Deswegen kann man natürlich schon auch sehen, dass gerade hier länderspezifisch tatsächlich da wohl ein Einfluss da war. Was denkst du, was ist der Grund dafür, dass wir eigentlich vor den doch anstehenden Krisen, die wir ja einfach haben, also ich sag mal, diese Klimaveränderungen führen ja schon dazu, dass Menschen auch in die Migration gehen und sie bewegen sich Richtung Europa. Wir haben die Klimaveränderungen, die wir irgendwie in den Griff kriegen müssen. Wir haben Biodiversitätsthemen, die wir zumindest ja in irgendeiner Form bearbeiten müssen. Und trotzdem erleben wir gerade in Europa eine massive Abkehr eigentlich von grüner Politik hin zu einer Politik, die ja fast wie eine, oder zu Parteien, die nach einer Flucht aus dieser grünen Politik aussehen. Das ist ja eigentlich entgegen der Aufgaben, vor denen wir stehen, zumindest wurde uns das ja in der Vergangenheit auch immer so gesagt.
Ja, da hast du vollkommen recht. Und das ist auch schade. Oder die Politik hat es nicht verstanden, der Bevölkerung mitzugeben, was für ein Benefit sie dadurch erzielen können. Also zum einen, wir müssen sehen, dass wir auch in der Lage sind, damit Geld zu verdienen, dass unsere Firmen sich da auch profilieren können. Ich sage, damals in der Atompolitik war Siemens weltweit erfolgreich und hat überall die Atomanlagen gebaut. Davon haben wir uns verabschiedet, das ist auch gut so. Aber jetzt diese nachhaltige Stromproduktion. Wir hatten Windkraftanlagenhersteller, die in Deutschland sehr erfolgreich waren und oder Skandinavien. Wir hatten Photovoltaik, die Anschübe kamen alle in die Welt aus Deutschland. Und das haben wir alles verloren. Und wir, die Politik verteuert nur immens das Leben in Deutschland und die Produktion. Aber die Bevölkerung wird nicht mitgenommen, dass sie sehen kann, damit könnten wir weltweit uns gut darstellen und auch einen Benefit dazu erzielen. Also, dass die Wirtschaft auch mitläuft und so. Also, und ich glaube, da fehlt so ein bisschen das. Und die Ausländerpolitik, die Immigrationspolitik sehe ich genauso. Man darf nicht auf Ausländer schimpfen, so, das wollen wir nicht. Wir wollen alle, die sind hier, die Schutz brauchen, sind hier herzlich willkommen. Das hat Merkel damals schon gesagt. Bloß die Politik hat es nicht verstanden, klare Grenzen zu setzen, wie sie sich vernünftig integrieren, und auch in den Arbeitsmarkt reingeführt werden. Wir haben einen Fachkräftemangel und ich finde, die Politik müsste jetzt eben auch ganz klare Richtlinien finden. Wenn ich dir Kostenlogie dafür gebe, dann kannst du auch mit anpacken. Und wenn sie das widergespiegeln würde, dann würden wir auch die Integration vernünftig mit hinbekommen. Und da würden alle von gewinnen, indem wir aus deren Schicksalen lernen und von denen hören und mit denen sprechen und sie eben hier auch ein ganzes Paket mit dazu bekommen von unseren Werten, die wir hier haben. So, und da braucht es eigentlich immer eine klare Sprache der Politik, dass, wie sie sich das vorstellt. Und das finden wir in der Ampelregierung einfach nicht wieder, ist meine Meinung so.
Ich hatte so ein bisschen das Gefühl in der Berichterstattung gestern nach der Wahl, in den Aussagen, die gerade von der SPD und den Grünen gekommen sind. Das klingelt mir noch im Ohr. Kevin Kühnert gehört, wie er dann gesagt hat, ja, die Menschen wollen ja, dass wir Politik machen für die, die diesen Laden am Laufen halten. Und ich habe gedacht, Junge, du hast in deinem ganzen Leben noch nie gearbeitet. Du hast weder eine Ausbildung, noch hast du irgendwann mal was dazu beigetragen, dass es diesem Land gut geht. Und du willst den Leuten erzählen, wie sie zu leben und zu arbeiten haben. Und ich glaube, oder zumindest ist das mein Gefühl, dass viele Menschen das begriffen haben. Dass zumindest in zwei unserer Koalitions- oder Regierungsparteien, dass die ja fast so ein Sammelbecken sind für, ich sag jetzt mal so provokativ, gescheiterte Existenzen, die auf dem freien Arbeitsmarkt kaum eine Chance hätten, irgendwo durchzukommen. Und von denen sollen wir uns erzählen lassen, wie unsere Zukunft aussehen soll und wie dieses Land geführt werden soll.
Da hast du vollkommen recht. Das ist immer ein bisschen das Problem. Auf der einen Seite muss nicht immer einer Minister das gerade gelernt haben. Hat manchmal auch als Politiker auch ein bisschen den
Blick von außen. Unbedingt. Quereinsteiger passt immer.
Genau.
Ja.
Aber es darf auch nicht zu viel werden. Es ist auch mal wichtig, ein paar Gelernte da wieder dazwischen haben, die auch wissen, das Geld, was man ausgibt, muss auch vorher irgendwo verdient worden sein. Und das fühlen die Leute nicht. Und was ich eben so schlimm finde, das fand ich damals bei dieser Pegida-Demonstration schon so schlimm und jetzt eben auch mit der AfD, wie mit denen umgegangen wird, dass immer nur gesagt wird, das sind Böse, die haben keine Ahnung, die sind einfach, anstatt deren Ängste und Nöte einfach mal aufzunehmen und an deren Themen zu arbeiten, weil es gibt da Verstrickungen Richtung sehr weit rechts rüber, das will ich nicht abmildern und das ist auch schlimm, da müssen wir auch aufpassen, das brauchen wir nicht schönreden, aber ich glaube, ein Großteil der Wähler haben ganz andere Gründe, die zu wählen und daran zu arbeiten und die mitzunehmen, das erkennt anscheinend die Politik nicht so wirklich. Wir haben es gemerkt nach den Bauerndemos, da kam Bewegung rein in das Ganze. Und fand ich eigentlich auch schade, wir haben es denen schon lange gesagt und wir haben Dialogprozesse eingeführt und haben mit ihnen zusammen am Tisch gesessen und ihnen das alles erklärt. Und erst wenn das Fass übergelaufen ist, dann kommen sie erst in Gang und sagen, was? So, und jetzt nach solchen Wahlen wird dann erst reagiert, aber nicht doll genug. Und was ich noch viel schlimmer finde, um das noch auf den Punkt zu bringen, der Journalismus, die Berichterstattung, die geht mir nicht weit genug, nicht tief genug. So, das wird auch immer sehr plakativ abgetan. Und man merkt das eigentlich permanent. Und selbst die CDU hat darunter zu leiden. Sie versuchen, wenn Merz irgendwo mal was von kleinen Paschern sagt, dann wird das komplett durch den Kakao gezogen. Wenn man dann mal ein paar Lehrer gefragt hätte zu diesem Thema, dann hätten die ihm auch alle recht gegeben, weil das ist das, was sie jeden Tag erlebt. Er hat es ein bisschen provokant ausgedrückt, aber da hängen sie sich immer dran auf, anstatt sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und das ist das.
Was ich also bezeichnend finde, in den Umfragen gestern wurde ja deutlich, dass gerade die AfD inzwischen eben nicht nur noch Protestwähler hat, sondern gerade der Anteil der Stammwähler, der ist gewaltig angestiegen. Und ich glaube, das zeigt nachher auch schon so ein bisschen die Tiefe. Ich will gar nicht sagen, der Unzufriedenheit, aber ich glaube, es ist eher so eine Angst. Wir haben einfach schwere Zeiten hinter uns. Corona, wir haben die Inflation. Und ja, die Leute haben, glaube ich, echt so ein bisschen Wohlstandsverlustängste und keiner weiß so richtig, wo es hingeht. Wir haben keine Utopien mehr. Wir wissen eigentlich nicht, wie soll die Zukunft aussehen. Man hat so das Gefühl, die Menschen flüchten sich dahin, weil die AfD ist so die Partei, die dir erzählt, ja, wir erhalten das alles so, wie es ist. So, eigentlich wissen wir, wenn wir ehrlich sind und uns tiefer in uns hineingucken, dass es nicht so bleiben kann, wie es ist. Es wird sich verändern müssen. Aber wir haben gar nicht die Alternative, weil wir gar nicht wissen, wo wir hin entwickeln sollen. Oder sehe ich das falsch? Ich glaube nicht. Also.
Nee, ich glaube aber auch, dadurch, dass die CDU unter Merkel und jetzt auch die neuen jungen Führungspositionen in der CDU sind.
Merz Jung ist gut.
Ich glaube, er meint eher so Amthor und Lindemann oder wie
das. Ja, ist. Genau. Die ist immer weiter nach links rübergerockt und immer ein bisschen, um da Wählerstimmen zu generieren. Und dabei ist der Umweltschutz, also das, was die Grünen machen, eigentlich ein erzkonservatives Thema. Und die Nachhaltigkeit. Wir Landwirte haben immer in Generationen gedacht und nachhaltig gedacht und unsere Betriebe da erhalten. Und so ist das bei vielen. Und die Unternehmer, die denken in Generationen, die wollen die Betriebe weiter übergeben und sind auch sehr, sehr interessiert. Wir finden das Thema absolut spannend. Man sieht das ja auch, das Investitionsfreudigkeit in diesen Bereichen ist ja groß. Wir nehmen das Ganze an. Aber wir haben so ein bisschen unsere Kernpartei verloren, dieses konservative Denken, dass eben das Geld auch erstmal verdient werden muss, das, was wir ausgeben für solche Projekte. Dadurch, dass die CDU so rübergerockt ist und die FDP auch aus der Mitte verschwunden ist in irgendeiner Form, ich weiß nicht, wo sie hin verschwunden ist, aber ich nehme sie nicht mehr wahr. Sie hängen alle nur noch an einem Bundesvorsitzenden, aber dahinter sieht man leider nicht mehr viel. Sie hätten den ländlichen Raum ja super abgreifen können, indem sie sich da ein bisschen besser präsentieren können, war da so ein Vakuum entstanden. Und es fehlt da eigentlich eine kleine konservative Partei, die das aufgefangen hat. Und die AfD ist da, das waren ja alles CDU-Leute, die damals gegründet haben. Henkel, so eurokritische Leute, die eigentlich nur eine Alternative bilden wollten. Und das sehen wir ja immer wieder, wenn sich neue Parteien gründen, rotten sich da ja Leute zusammen, die woanders nicht gewählt worden sind. Und dann geht's oft mal wird's extremer. Das haben wir auch gesehen, wie die Grünen damals gegründet worden sind. Wenn man so aus den 70er Jahren die ersten Interviews hört und so, dann denkst du, die werden niemals gewählt werden. Das waren Chaoten, waren das. Und die haben sich ja irgendwann mal entwickelt. Ich will nicht sagen, dass die AfD das irgendwann mal schafft, aber sich da neu zu justieren, allen drum und dran. Aber ich glaube, da ist so ein Grund hin, dass da so viele Leute hingewandert sind, weil die hoffen, dass da ein bisschen rechts von der Mitte sich etwas aufhält und sich etwas bildet. Oder die CDU schafft es wieder, und das ist ja, deswegen haben sie im März gewählt, damit er sie wieder einfängt, sich da wieder sauber zu positionieren. An der Mitte, rechts rüber. Und wir wollen die Sozialpolitik ja nicht aus den Augen verlieren. Und die ist auch mega wichtig.
Um im Bild zu bleiben, du sprachst gerade eben von dem Fass, das übergelaufen ist. Meinst du 16% oder meint ihr, Tilo, vielleicht auch mit 16% AfD reicht, um damit die anderen Parteien wach werden?
Ich glaube, dass es gar nicht die AfD alleine ist, sondern ich glaube, dass auch BSW muss man so ein bisschen, ohne die jetzt in dieselbe Schublade stecken zu wollen, aber die Art und Weise, wie BSW arbeitet, ist ja ähnlich wie die von der AfD. Also man ist ja immer so ein bisschen im Bereich der Halbwahrheiten, man hat so ein bisschen Storytelling, und als gestern Abend Sarah Wagenknecht vors Mikro getreten ist, und wir hatten das vorhin kurz im Vorgespräch schon, also ich war fast ein bisschen erschrocken, wie sie gesagt hat, Mensch, und das ist ja auch den Menschen gar nicht mehr zu vermitteln, da kommen Signale aus dem Kreml, dass man verhandeln möchte, und wir fangen jetzt an, Russland zu beschießen mit deutschen Waffen, und das ist ja eigentlich nicht nachvollziehbar, und das war doch, man muss doch mal dran denken, es war die Ukraine, die damals die Verhandlungen abgebrochen hat, und ich habe es dir vorhin ja schon gesagt, also das ist halt so die halbe Wahrheit. Natürlich hat die Ukraine die Verhandlungen abgebrochen, aber wenn sich da auch Putin hinstellt und sagt, ja, nö, unsere Forderungen sind eigentlich absolut und wir wollen ja eigentlich gar nichts verändern, ja, mit wem wollen die denn auch verhandeln, das abzubrechen? Also das jetzt so darzustellen und die Signale, die aus dem Kreml kommen, ja, die kommen aus dem Kreml, aber die kommen von der Opposition, die kommen ja nicht von Putin. Also das ist so, da wird den Leuten was suggeriert, was eigentlich gar nicht da ist. Und das ist so das, was ich so gefährlich finde. Und natürlich läuft das fast ein Stück weit über, wenn man feststellt, dass so viele Leute darauf aufspringen. Und wir müssen es irgendwie schaffen, die Menschen wieder, ja, so ein Stück weit zurückzuholen in die Realität. Aber dafür brauchen wir auch Politik, die die Menschen wieder mitnimmt.
Ja, das sehe ich genauso. Aber deswegen ist auch ein vernünftiger Journalismus so wichtig, und dass da auch vernünftig drüber berichtet wird und informiert wird. Und wir sehen das ja auch jetzt in dieser Generation, die mit Instagram und wir sind ja noch so mit Facebook groß geworden, und die ganzen neuen Kanäle, die so völlig ungefiltert Sachen raushauen. Und da müssen wir wieder lernen, dass die Menschen auch vernünftig informiert werden und diese Themen auch einfach auch wahrnehmen und da auch selber für sich dann das auch vernünftig filtern können. Und die Politik muss da die Richtung für vorgeben.
Und da bewegen wir uns ja genau eigentlich auf das Thema zu, um das es heute gehen soll, nämlich um Ausbildung. Und Sönke, du bist ja wirklich, ich glaube, landesweit bekannt dafür, dass du dich extrem einsetzt fürs Thema Ausbildung in der Landwirtschaft. Und du hast ja gerade schon gesagt, ich glaube, aktuell habt ihr 5 Lehrlinge, sonst eigentlich immer so um die 4. Du bildest zusätzlich noch Herdsmen aus, also da eine ganz breite Palette. Das ist, glaube ich, deine Leidenschaft, wenn man das so sagen darf. Aber um nochmal auf das zurückzukommen, was du gerade angesprochen hast, soziale Medien. Gerade die Gruppe der 16- bis 24-Jährigen war die stärkste Wählergruppe der AfD. Und in der Vergangenheit bei den Wahlen haben wir eigentlich immer erlebt, dass die jungen Leute eigentlich eher so, ich sag mal, grün oder liberal gewählt haben, aber nicht AfD. Was denkst du als Ausbilder? Du hast ja nun wirklich auch den Kontakt in Richtung Jugend. Woher kommt das? Liegt das zum einen an der Präsenz gerade der AfD bei TikTok? Oder schaffen wir es auch als, ich sag mal, die alten Generationen in Anführungsstrichen, irgendwas nicht mehr richtig zu vermitteln?
Ja, wir stellen ja, es gibt ja zwei Phänomene. Zum einen finde ich das eine sehr gut, das ist ja so ein bisschen das Revoluzzer-Sein in der Generation. Und warum hat man früher links gewählt und warum hat man grün gewählt? Weil die Alten konservativ waren, und ich glaube, dass jetzt die neue Generation vielleicht auch da ein bisschen Akzente setzen möchte. Zum anderen eben die sehr, sehr gute TikTok-Auftritt der AfD, also nicht gut in gut, sondern also sehr präsente Auftritt, und bei Insta. Ich mache mir da ab und zu mal selber mal einen Spaß mit, um das Ganze immer so ein bisschen zu verstehen. Wenn ich dann so auf Insta dann so die Reels dann durchgucke, und dann siehst du dann einmal Dieter Nuhr, die ein bisschen länger an. Dann wird dann Ricarda Lang bei Lanz dann ein bisschen durch den Kakao gezogen. Dann gibt es nochmal einen Spruch über Habeck. Und dann hast du als nächstes Alice Weigel als Real-Vorschlag dann. So, und dann bist du da in dieser Bubble drin. Und wenn du das so weiter durchscrollst und wenn du es nicht merkst, wie diese, wie Insta daraus lernt, was du dir anguckst, was sie dir vorschlagen, was sie dann vermeintlich denken, was du dann gut findest. Und da halten sie sich gerade auf in diesen ganzen Bubbles. Das müssen wir leidlich feststellen bei den Tierschützern und Veganern, die auch meinen, wir sind die Schlimmsten auf Erden. Aber das sehen wir eben auch bei diesen Rechtsrockern. Und das ist, glaube ich, auch Aufgabe von uns erfahrenen Menschen. Und ich denke auch, manchmal muss man die Schule vielleicht auch noch ein bisschen mehr ins Boot holen, dass die jungen Menschen einfach auch lernen, wie diese Algorithmen einfach auch funktionieren.
Ich muss an dieser Stelle allerdings dann doch nochmal eine Lanze brechen für, wo wir gerade bei Lanze brechen sind, für Markus Lanz. Ich habe neulich gerade einen Podcast mit ihm gehört, wo er mal interviewt wurde. Sehr spannend, muss ich sagen. Und da hat er eigentlich, ich will nicht sagen, ein Loblied auf Ricarda Lang gesungen und sie nicht durch den Kakao gezogen, wollte ich sagen. Sondern er hat da, und das war für mich auch fremd und auch neu, hat eigentlich sogar fast von ihr ein Stück weit geschwärmt und hat gesagt, obwohl sie ja keine Ausbildung hat, wofür sie ja oft kritisiert wird. Und sie wird ja dann auch oft für ihre, ich sag mal, Körperfülle gerne mal angefrotzelt, um es mal so zu sagen. Aber er sagte, wenn man sie erlebt und sich mit ihr unterhält, ist es eigentlich eine hochintelligente Frau. Also von daher, ob er sie durch den Kakao zieht, nicht, dass wir hier irgendwie was suggerieren, was nicht so ist.
Nee, das sollte auch gar nicht so rüberkommen. Also wie gesagt, ich höre Markus Lanz, seinen Podcast da auch immer und finde das immer, also wir haben ja gelernt, uns breit zu informieren. So. Und ich höre Plan B und ich höre Steingarts Morning Briefing jeden Morgen, wenn ich unseren Mac-Standort abfahre, um mich da bereit zu informieren, oder ich höre dann Freitags Lanz, aber auch gemischtes Hack oder so. Also da jetzt so um diese Geschichten, aber Lanz in der Sendung geht ja, und das ist ja die Problematik, der geht ja, macht eine gute journalistische Arbeit und diskutiert und hat sich breit aufgestellt. Aber eben bei TikTok und Insta werden ja nur vereinzelte Minuten da rausgezogen, wo das dann mal hart in die Diskussion reingeht und wo dann, wenn sich dann mal einer mal verspricht oder nicht ganz undeutlich spricht, das wird dann genommen und dann verbreitet und guckt dir an, wie die rumrudert. Aber die ganze Sendung wird nicht gezeigt, wo sie sich dann vielleicht auch wieder erklärt hat und das Fachwissen dargestellt hat, ein drum und dran. Das sollte jetzt nicht heißen, dass Markus Lanz ging lang. Das sollte einfach bedeuten, dass man eben über solche kleinen Nuancen als normaler, man guckt, als wenn man sich gut informiert, guckt man dann auch mal Lanz und dann siehst du ihn auf Insta und dann siehst du da ein Thema, wo er dann auch mal da sich kritisch äußert. Dieter Nuhr ist ja genauso einer, der ein super toller Kabarettist ist, der das Ganze mal ein bisschen anders aufzieht und mal ein bisschen hinterfragt. Und das nutzen sie da. Und dann kommst du über diese Sachen einfach in diese andere Bubble da und TikTok meinen dann, du bist ja eher rechts gepolt, dann zeigen sie dir die anderen Videos. Und dann merkst du, wie du da so hin abdriftest bei dem Ganzen. Ich kann das ja Ganze wieder rückgängig machen und guck mir dann Katzenvideos an und dann hast du dann immer alles voller Katzen dann da. Oder ich habe mal eine Schiffkollision gesehen, das ist ja nur noch Alarm da auf dem Meer. Aber so spielen wir dann damit. Aber diese Medienkompetenz müssen wir den jungen Leuten beibringen und mit denen drüber reden. Ich bin da kein Freund davon. Wir arbeiten hier auch mit dem Handy auf dem Betrieb. Ich habe 12 verschiedene WhatsApp-Gruppen mit meinen Angestellten und wo wir dann Futter bestellen in einer WhatsApp-Gruppe haben und hier Teile, Ersatzteile bestellen oder Fruchtbarkeit ist ein Thema oder was haben wir noch, Klauenpflege und so. Wir arbeiten mit dem in Handy. Ich bin kein Freund davon, das grundsätzlich zu verpönen und sagen, das ist alles Mist, aber wir wollen da auch sinnvoll mitarbeiten. So, ich bringe denen bei, sich Erinnerungen zu schreiben, in ihrem Handy und dass das Handy dann klingelt, wenn sie irgendwas vergessen haben und solche Sachen. Aber man kann ja eigentlich denken, sie sind heutzutage da ja schon mit, wann kriegen sie ihr erstes Handy? Mit 10? Und die einzige Kompetenz, die sie dann mit 20, Mitte 20 haben, ist oft Insta anzumachen und WhatsApp zu beantworten. Oder auch eine WhatsApp-Kommunikation. Das mussten wir ja auch lernen. Was haben wir ja angefangen, in den Gruppen zu diskutieren und merken dann ja, wie scharfzüngig das auf einmal, das geschriebene Wort dann auf einmal ist. Und merken dann, wie das denn Sender, Empfänger, das alles zu, erstmal den Leuten zu erklären. Wir haben hier beispielsweise eben auch auf dem Betrieb so, es wird keine Kritik über WhatsApp herausgegeben, sondern nur persönlich. So, wenn wir Sachen haben, die besprochen werden müssen, keine WhatsApp-Nachrichten, weil wir Sender-Empfänger nicht beeinflussen können, weil wir nicht sehen können, wie der andere darauf reagiert, wie ist er gerade drauf, in welcher Verfassung ist er, wenn er diese Nachricht liest. Das kann ich nur, wenn ich das Auge in Auge mache. Und das müssen sie lernen und da arbeiten wir dran.
Ich glaube, ihr habt die Azubis ja auch hier bei euch mit im Haus. Also die leben quasi mit in der Familie.
Im Nachbar.
Mehr oder weniger
zumindest. Nachbarhof.
Genau. Ja. Ist das Thema, ja, Medienkompetenz, sagtest du gerade, dass ihr daran arbeitet, aber auch so politische Bildung abseits dessen. Also ihr habt ja einmal, gibt es natürlich die fachliche Bildung, die man als Ausbilder rüberbringen muss, wo es dann um Pflanzenbau und Tierzucht geht. Aber ist politische Bildung bei euch auch ein Thema, wenn ihr zusammen die Azubis essen bei euch mit? Ja. Wenn ihr bei den Mahlzeiten sitzt, dass man dann sagt, Mensch, aktuell, jetzt ist gerade heute das und das passiert und wird sowas dann auch mit den Azubis durchdiskutiert?
Gerade heute Morgen haben wir über die Europawahl gesprochen und im Vorwege auch. Ich bin gestern auch mit einem Auszubildenden zur Europawahl gefahren, den habe ich mitgenommen. Nicht in die Wahlkabine mit rein, aber
handgeführt.
Genau. Kannst wählen, was du willst. Hauptsache, das ist das, was ich meine. Nein, aber mir war wichtig eben, dass er sein Wahlrecht in Anspruch nimmt. Und die anderen habe ich auch drauf und auch frühzeitig. Wir haben einen aus dem Allgäu, der hier bei uns lernt. Der hat sich auch die Briefwahl das zuschicken lassen. So, ja, natürlich. Also das ist ja das Tolle in der landwirtschaftlichen Ausbildung, dass sie bei uns mit auf dem Hof sind. Wir haben sie zwischen, jetzt mittlerweile ist das so 17 bis 23, so in diesem Altersspektrum haben wir. Und ganz oft, dass sie das erste Mal irgendwo an der Wahl teilnehmen. Und ich finde das ganz spannend, das begleiten zu dürfen und versuche da auch drüber zu sprechen, auch über das tägliche Geschehen. Meistens ist es aber leider so, ich lese die Zeitung jetzt online auf dem Tablet am Essenstisch. Das ist nicht gut, weil die Auszubildenden denken, ich gucke mir Katzenvideos an da auf dem Tablet. Nein, aber dass ich hier wirklich die Zeitung lese. War früher immer schöner mit Papierform. Dann konnte man auch mal eine Zeitung rüberreichen und so. Ne? Wenn ich jetzt Zeitschriften lesen und sowas alles, sie haben Angst vor dieser Zusammenkettung vieler verschiedener Buchstaben. Das muss ich immer noch ein bisschen fördern und darüber sprechen. Aber wir sprechen drüber.
Du sagtest, ihr habt 4 Auszubildende oder im Moment jetzt 5. Standard sind 4. Ich habe im Moment 3 und denke schon, 2 wäre ja auch nett. Aber ich habe sie gern, die machen einen super Job, das ist alles okay. Aber wie sieht so eine, oder was ist so der Ausbildungsplan, sag ich mal? Hast du sowas? Wie sieht sowas aus? Wenn die jetzt zu euch kommen im ersten Lehrjahr, einige machen ja auch die komplette Ausbildung bei euch, wie ist das strukturiert?
Ja, wir starten immer damit, dass sie erstmal alles kennenlernen. Wir haben gerade dieses Jahr uns jetzt so ein bisschen Gedanken gemacht, also in den vergangenen Jahren war es immer so, jeder Auszubildende hat eine Woche lang einen Dienst. So, und wir sind gerade am Überlegen, das umzustellen jetzt in der Anfangszeit, damit sie reinkommen in diese Routinen, dass das jetzt auf 2 Wochen umgestellt wird. Ein Auszubildender hat Futterdienst. Ein Auszubildender ist Gruppenwechsel und Freshmaker-Versorgung mit der Herdenmanagerin und bei den hier neugeborenen Kälber. Ein Auszubildender ist zuständig für die Kälberfütterung. Da sind so die Routinearbeiten mit abgedeckt. Und ein Auszubildender ist dann der Springer, der überall einspringt und eben in dem Bereich, in der Woche mit für die Außenwirtschaft damit zuständig. So, das sind so während der Make-Zeiten die Dienste und der Futterzeit und dann nachher werden sie dann unseren, wir haben noch zwei Mitarbeiter, die für die Außenwirtschaft zuständig sind, gehen sie dann da mit. So, und so versuche ich feste Strukturen, feste Arbeitsabläufe hinzubekommen, so dass sie, ich sag mal, das Schönste ist immer, wir besprechen morgens beim Frühstück mal, was zu tun ist. Aber dadurch, dass sie so in den Routinen drin sind und ihre Arbeitsabläufe fest haben, frage ich erstmal ab, dem Fütterer, wie weit bist du, was hast du vor, was brauchst du noch Hilfe, ist da irgendwas noch zu tun? Dann sagt er mir seine Sachen, den Kälberfütterer sage ich eben, was ist da los, frage ich eben, was noch zu tun ist, wo er Hilfe braucht und Unterstützung braucht und den Springer genauso. Und dann haben wir so die Situation, dass sie sich selber Gedanken machen und selber auch schon ein Stück weit den Tag mit planen können. Weil ich sage immer, es ist immer schwierig. Ich habe da immer keine Lust zu, wenn sie ihre Arbeit gemacht haben und dann so um 10:30 vor einem stehen und was soll ich jetzt machen? Sondern ich möchte gerne morgens das mit denen gemeinsam planen und dass es läuft und dass sie so selbstständig den Tag auch selber verplanen können und wissen, was zu tun ist. So. Dann gibt's immer Wechsel. Sie müssen auch mal damit helfen und damit helfen. Ich bin überall und nirgends. Versuche mich ein Stück weit aus der Routine rauszunehmen, weil ich immer der Feuerwehrmann bin überall, der Problemlöser und der Ausbilder eben. Und wenn ich dann dazukomme und mit denen dann gemeinsame Sachen erarbeite, dann habe ich dann auch die Zeit und die Ruhe, den jetzt gerade in den Anfangsbereich, wenn die Ausbildung gerade anfängt, ein Stück weit dann zu unterstützen und den Sachen dann einfach zu erklären. Und über die drei, wenn ich einen habe, der 3 Jahre bei uns lernt, oder wir haben auch viele schon, die 2 Jahre eben bei uns lernen und auch die Option wählen, nach der Ausbildung die Hertzmann-Ausbildung bei uns zu machen. Ich versuche immer jedes Jahr immer wieder neu aufzubauen. Das hat so einen Spannungsbogen, das ganze Ausbildungsjahr. Sie bekommen immer mehr Verantwortung, immer mehr Bereiche, wo sie reinkommen. So dass sie, dass es eigentlich nie langweilig wird und sie immer wieder neue Erfolge erzielen können. Und sie merken eigentlich, wie sie im Unternehmen dann eigentlich immer wichtiger werden, immer mehr. Muss dann aber auch feststellen wieder, und das finde ich eben so spannend, deswegen habe ich mir auch so viele Gedanken dazu gemacht, dass jeder Mensch anders tickt. Und ich finde das immer so schade, wenn man immer über so gesamte Generationen so abstempelt. Es ist heute, und ich, das finde ich auch heutzutage schon, auf der einen Seite ist es ein Erfolg, auf der anderen Seite ist es auch wieder schwierig, dass sie immer individueller zu führen sind. Und ich kann das nicht mehr so pauschalieren. So, früher habe ich eigentlich immer einen Ton gehabt, wenn es ein Problem gab. Der war dann ziemlich deutlich. Und heute bin ich sehr, sehr bewusst damit. Also es gibt Auszubildende, die sind wesentlich sensibler als andere. Die sind anders groß geworden, haben andere Vorgeschichten. Und da reicht manchmal nur das kleine Antippen. Und ich sage dann immer, keine Kritik, ist nur ein Feedback. Aber beim nächsten Mal würde ich es gerne so haben. Wenn er dann erzählt, sein Mitlehrling erzählt, was ich gesagt habe, dann sagt er, der hat wieder rumgemeckert. So, und ich weiß gar nicht mehr, wie weich ich das noch ausdrücken soll, wenn er mir den Spiegel abgefahren hat. Und und das gibt eben Auszubildende, die sind es einfach gewohnt, vom Hause aus, dass da auch mal ein lauterer Ton herrschte und die nimmst nicht so voll, wenn man sagt, ich würde dir mal das Feedback geben, vielleicht mal ein bisschen langsamer zu fahren. Die kennen das dann auch mal. So, und dann spiele ich dann auch manchmal Schauspiele. So, und misste dann auch mal einen richtig aus, der es abkam. Den nehme ich mir hinterher auch wieder zur Seite und sage, locker bleiben, alles gut, wir trinken jetzt nochmal ein Bier. Der Sensible hat es aber mitbekommen. Und sagt, okay, jetzt habe ich es verstanden. Und das sind manchmal so eine kleinen psychologischen Spiele, die mir sehr, sehr viel Spaß bringen. Aber die auch ganz spannend sind. Also wir haben eine tolle Generation, wir haben tolle Leute auf dem Betrieb, die jungen Leute, die sich entscheiden, Landwirtschaft zu lernen, die streben nach einer sinngebenden Arbeit. Und das ist das, was wir denen in der Landwirtschaft bieten können, wo wir wirklich auch gegenüber anderen Geschäftsfeldern echt positiv dastehen können. Landwirtschaft ist ein absolutes Thema und ja.
Du hast ja gerade eigentlich was beschrieben, was in der Gesellschaft ganz anders dargestellt wird. Wir hören so oft, glaube ich, dieses Schlagwort Generation Z. Also die eigentlich am liebsten so einen 9-to-5-Job machen und
wenn auch überhaupt.
Ja. Und möglichst keine Verantwortung übernehmen, sondern ne, du machst das von dann bis dann. Das machen die dann auch, aber dann muss auch gut sein. Und das, was du gerade beschreibst, das ist ja wirklich auch was, wo man schon eine gewisse Leidenschaft für haben muss, eine Grundleidenschaft. Ich glaube, die ist, wie du schon selber beschrieben hast, bei jedem unterschiedlich ausgeprägt. Aber es ist ja ganz anders als das, was heute oft so über die Jugend erzählt wird. Und das Zweite, was mir gerade nochmal so durch den Kopf ging, ist, wir haben jetzt immer gesagt, die Auszubildenden. Aber was sich ja in der Vergangenheit auch sehr geändert hat, ist, wir haben ja, glaube ich, deutlich mehr weibliche Auszubildende, vor allen Dingen auch im Tierbereich. Und gerade der Tierbereich ist ja einer, der auch schon mit körperlicher Arbeit verbunden ist. Ist das ein Problem oder wie ist so da deine Erfahrung?
Das ist total super. Also wir haben junge Frauen, die sich für unseren Beruf entscheiden, die wirklich auch dafür brennen, ja auch danach streben. Also und da kann ich auch nicht mal sagen, das ist nur im Tierbereich so, sondern die gehen auch super vorsichtig mit den Maschinen um und fahren auch einen flotten Stil wie die Jungs und sehr taffe Frauen, die, ich sag mal, ich will keine zu nahe treten, aber früher die Landwirtschaft lernen, waren ja oft irgendwelche Mannsweiber so. Und das war auch in der Erziehung oft ein Problem, wenn da wirklich junge Mädchen sich dafür entschieden haben, eventuell nochmal einen elterlichen Betrieb zu übernehmen, dann kriegten sie vom Elternhaus immer suggeriert, du musst härter laufen, stärker sein als die Männer, die das machen. Und so sind sie groß geworden. Und das ist Gott sei Dank nicht mehr so. Wir haben junge, selbstbewusste Frauen, die sich ganz bewusst dafür entscheiden und einen guten Job machen. Und der Vorteil hier auf dem Betrieb ist eben auch die Art der Kommunikation. Durch ein gemischtes Team ist die Kommunikation untereinander viel weicher, viel harmonischer. Und da tun sie den Betrieb absolut gut.
Ich habe mal gehört, dass früher eigentlich die Frauen in der Landwirtschaft diejenigen waren, die das Geld verdient haben. Also als es wirklich so war, dass so die Betriebe ja noch wirklich ganz viel selber gemacht haben. Also gerade so dieses zum Beispiel Käse machen oder Butter machen oder solche Dinge, das war ja immer die Aufgabe der Frauen. Und das war ja aber das, was den Betrieben, da waren die Betriebe viel kleiner als heute und eine ganz andere Struktur, aber das war das, was den Betrieben eigentlich das Geld gebracht hat. Das waren damals eigentlich schon, ich sag mal in Anführungsstrichen, ein Stück weit die Unternehmerinnen. Und die Männer waren eigentlich nur die Kraft hatten, und die irgendwie dort alles ein bisschen vorbereiten mussten. Aber ich sag mal, das Filigrane, das, was wirklich Geld gebracht hat, haben damals schon die Frauen gemacht. Und dann kam irgendwo eine Zeit, wo die Frauen so ein bisschen aus der Landwirtschaft, zumindest aus der aktiven Landwirtschaft, die waren immer die den Männern den Rücken freigehalten haben, ja, im Haus und mit den Kindern. Aber so aus dem operativen Geschäft waren sie ja raus. Und eigentlich kehren sie jetzt ja wieder richtig intensiv zurück, oder?
Ja, absolut. Früher waren es ja die Bauersfrauen, die als Ungelernte, also sie waren Quereinsteiger, haben einen Bauern geheiratet und sind da reingerutscht und dann haben sie ja von der Elterngeneration oder ihre Schwiegereltern dann sozusagen beigebracht zu kriegen, du musst dein Mann beistehen und die Kühe melken und die Kälber füttern und pünktlich das Essen auf den Tisch kriegen und die Kinder versorgen. Und das hat sich gewandelt, weil die Frauen sich jetzt ganz bewusst entscheiden, Landwirtschaft zu machen und übernehmen auch die elterlichen Betriebe zum Teil oder fangen auch als Mitarbeiterinnen an auf den Betrieben. Wir können ja sehr gut, wir haben ja auch gelernt, Arbeitgeber zu sein auf den Betrieben. Und das ist ja eigentlich das viel Schönere, dass man sich da eine bewusste Berufswahl trifft und sagt, nee, ich möchte das gerne lernen, ich finde das ein spannendes Thema. gehen zum Teil weiter, fangen dann ein Studium an, gehen dann außerhalb der Landwirtschaft rein oder gehen ganz bewusst, machen Herdenmanagement oder sonst irgendwas. Und das ist ja, das finde ich viel besser. Und die Betriebe haben auch gelernt, Arbeitgeber zu sein und nicht mehr davon abhängig zu sein, dass die Frau jetzt, die Ehefrau jetzt unbedingt mit im Betrieb sein muss, sondern sie ist heute auch in der Lage, als Ehefrau zu entscheiden, gehe ich arbeiten, konzentriere ich mich auf die Familie, was mache ich da, damit? So, und das große Glück habe ich jetzt persönlich auch gehabt mit meiner Frau, dass sie sich entschieden hat, zu Hause zu bleiben, aber sie macht bei uns die Bücher und versorgt unsere Auszubildenden am Mittagstisch und Frühstück und hält mir da komplett den Rücken frei. Sie brauchte aber draußen nie mit, weil wir das über die Arbeitsplätze mit abdecken konnten. Und so hat sie ihr Bereich, ihr Geschäftsfeld. Aber wir hätten es auch anders regeln können, wenn sie es anders gewollt hätte. Und das haben wir uns beide immer ein bisschen offen gehalten. Und das ist heutzutage ein bisschen der Vorteil.
Du sagtest, Generation Z, diese Festlegung so in dem Sinne, siehst du nicht unbedingt bei den Auszubildenden. Also das, was die Gesellschaft immer sagt und was uns durch die Medien suggeriert wird, das sind alles, ich überspitze faule Schmarotzer, siehst du so nicht. Das ist sowas, was ich auch so wahrnehme bei uns im Betrieb. Und du sprachst über die sinnstiftende Arbeit. Hängt das miteinander zusammen, dass die Azubis, die sich bewusst für die Landwirtschaft entscheiden und für diese sinnstiftende Arbeit, dass die halt auch einfach irgendwie anders ticken?
Ja, absolut. Also genau das ist das Thema. Wir stellen immer fest, sie ist einfach anders erzogen worden, die Generation Z. Und ich sage immer, jeder, der sich drüber aufregt oder schlecht über sie redet, der soll erstmal in sein eigenes Kinderzimmer gucken. Damit will ich nicht sagen, dass er im eigenen Kinderzimmer, das ist, aber wie habe ich meine eigenen Kinder erzogen? Und das stelle ich ja ganz oft fest, und das ist gut so. Wir haben heutzutage doch ein ganz anderes Verhältnis zu unseren Kindern, wie wir damals zu unseren Eltern gehabt haben. Ich bin jetzt einen Ticken älter als ihr. Wir haben ein tolles Verhältnis zu Hause gehabt, aber wir haben nie, also ich habe nicht über Probleme und Nöte mit meinen Eltern sprechen können. So, das ist, daraus haben wir gelernt. Und meine Eltern haben den Betrieb hier aufgebaut und die haben auch nicht keine Zeit gehabt, mich irgendwo zum Sportverein hinzufahren oder sonst was. Wenn ich da nicht mit dem Fahrrad hingekommen wäre, dann habe ich das Hobby nicht gehabt. Und heutzutage sind wir in der Lage und können wir uns das einrichten, unsere Kinder viel zu ermöglichen. Und sie können Abitur machen, wo sie wollen und studieren und das kriegen wir hin. Und wir haben sehr selbstbewusste Kinder erzogen. Und so sind ja auch die Auszubildenden und die Mitarbeiter erzogen worden, die wir jetzt haben. Und das müssen wir auch ein Stück weit respektieren und das ist ja auch gut so. Und wenn wir sie da abholen und sie, und das ist ja immer das, was ich immer sage, die sinnstiftende Arbeit. Also wenn sie begreifen, wofür sie das Ganze machen, diese Erfolge dann auch mit geteilt werden. Wenn wir jetzt bis abends um 10 Silo fahren und hinterher Silo abdecken und dann gibt's noch einen Lütten am Mund und wir feiern uns, dass wir das die Ernte schön reingefahren haben. Da guckt keiner auf die Uhr und sagt, hier eigentlich hätte ich um 4 Feierabend und sonst was alles. So, dann ist es natürlich so, dass ich dann sage, ja, morgen der eine vielleicht nochmal Dünger streuen, aber die anderen reicht auch, wenn die ein bisschen später anfangen. Also ruht euch erstmal aus oder dann gibt es vielleicht nochmal einen Tag, ein längeres Wochenende oder so. Aber das möchte ich ja, wenn meine Kinder irgendwo beim anderen Arbeitgeber arbeiten, ja auch genauso haben.
Das ist, ja, wie du sagst, die 60 Stunden sind eigentlich nicht das Problem, aber wie man die Leute mitnimmt auf genau. Diese 60 Stunden. Also ich erlebe das auch immer wieder, wenn wir dann im Silo fahren sind oder irgendwelche anderen Feldarbeiten, Ernte, irgendwas. Und du sagst so einem Azubi, Mensch, du hast morgen Frühschicht im Stall, mach mal Feierabend. Das wollen die ja gar nicht. Nee. Die wollen ja dabei sein. Die wollen ja da sein, wo Action ist und komm, das ziehen wir jetzt zusammen durch, alle Mann. Und dann sind wir schneller durch und morgen kriegen wir schon irgendwie. Ne? Und wenn man dann irgendwo den Ausgleich findet, dann funktioniert das auch und dann motiviert man die auch damit. Das geht schon.
Ja, genau. Das ist das. Und das ist ja das, Ich glaube eher die anderen Jobs, die nachher durch die KI ersetzt werden, in der Verwaltung, im Bankwesen, verschiedenste Jobs. Da, wo wir auch feststellen, wo haben die Leute alle Burnouts und hohe Krankenstände, dass die zunehmend Probleme kriegen, weil diese Generation Z so selbstbewusst ist. Wir haben früher, meine Eltern haben dann immer noch gesagt, also werd Lehrer oder fang bei der Bank an und da kannst du alt werden oder beim auf dem Amt, da kannst du alt werden. Aber die Aktenberge werden ja nicht weniger. Und die kommen dann, kriegen zwar ihren Urlaub, aber wenn die Arbeit genauso viel ist, genauso hoch ist da die Aktenberge als vorher oder noch höher sind, dann werden die Kirre im Kopf und da haben die keinen Bock mehr drauf. Und da stellen wir ja fest, dass wir stellenweise Leute haben, die einen 35-Stunden-Job machen, weil sie nicht mehr können, sonst ist sie ausgebrannt, bei uns kommen zum Kälberfüttern oder zum Kühemägen und sagen, oh, das ist so schön hier, mhm. wenn ich hier das sehe, wie so ein Kälbchen geboren werde. Und genau. Es wird immer so suggeriert, auch von den Medien oft, dass sie, ich bin kein Medienhasser, weil ich so oft darüber schimpfe, aber es muss einfach auch ein bisschen ein Stück weit verstanden werden und damit gearbeitet werden. Es wird immer so suggeriert, dass Work-Life-Balance ist für mich kein Begriff, sondern wenn ich eine Work-Life-Balance brauche, brauche ich einen neuen Job. Arbeit bringt Spaß und es ist ein toller Zeitvertreib. Was wäre denn die Alternative, zu Hause zu sitzen? Und ich muss mir einen Job suchen, wo ich gerne hingehe, wo ich mich entwickeln kann, wo ich meine Ziele mich selber verwirklichen kann. Und das ist eben auch sehr, sehr breit gestreut. Es gibt Arbeitnehmer, die sind froh, wenn sie genau wissen, was sie zu tun haben und arbeiten das ab. Und es gibt aber auch sehr, sehr kreative Menschen, die sind froh, mit dran zu wirken, was zu tun ist, kreativ tätig zu sein, was zu bauen, was zu erstellen. Und das ist ja das Sinnerfüllende.
Aber das ist ja, was du gerade ansprichst. Ich glaube, dass wir als Landwirte, wie in so vielen Bereichen, also wir hatten es vorhin ja schon mal Thema Nachhaltigkeit oder wie auch immer, eigentlich sind wir doch die Vorreiter. Wir reden oder wir erleben gerade, und es wird oft andiskutiert, den Wandel von einer Arbeitsgesellschaft hin zu einer Sinngesellschaft. Also das Arbeiten wird eigentlich weniger. Wir werden erleben, dass immer mehr Jobs durch KI ersetzt werden. Es werden einfach Leute vielleicht auch gar nicht mehr so ganz viel arbeiten können. Deswegen ja auch diese Diskussion um Bürgergeld oder bedingungsloses Grundeinkommen. Aber wir als Landwirte, wir haben doch eigentlich immer irgendwie den Sinn unserer Arbeit gesehen. Wir haben doch immer gesehen, da entsteht was, da entsteht Leben, da wächst was. Damit ernähren wir Menschen, damit gestalten wir Lebensräume, damit erhalten wir, pflegen wir Natur. Das haben wir ja immer gesehen. Das war ja bei uns alles schon da. Und das wirst du in einem Büro nie erleben. Da kannst du nur abarbeiten. Und da wirst du dich auch sinnlos auf die Suche nach einem Sinn begeben. Also von daher sind wir da doch eigentlich ganz, ganz weit vorne.
Absolut. Aber das ist ja die Schwierigkeit. Ich habe auch mal gesagt, wir Landwirte müssen auch lernen, gute Arbeitgeber zu sein, weil wir immer dafür gestrebt haben für den Hof, weil der Hof immer an erster Stelle stand, also, und die Familie dann an zweiter Stelle stand und alles, weil wir so groß geworden sind, dass so erzogen, so sozialisiert worden sind, hatten wir eben, wie wir unsere ersten Arbeitnehmer dann auf den Betrieben hatten. Ganz, ganz früher waren es die Knechte, das war dann auch okay so, die dann so die ganze Zeit mitliefen, die ähnlich. Aber heutzutage ist es einfach anders, eine andere Generation, eine selbstbewusste Generation, die arbeiten auf dem Betrieb, um Geld zu verdienen, um ihr Privatleben zu finanzieren und ihre Familie. Und das mussten wir lernen, damit umzugehen und vernünftige Arbeitgeber zu sein. Und aber auch ein Stück weit unsere Leute da mitzunehmen in unsere Art zu leben und wie wir und auch die Erfolge zu teilen und wie sehr wir dafür brennen für das Ganze. Und wenn wir das so an unsere Leute mit rüberkriegen, dann mache ich mir da überhaupt keine Sorgen mit, dass wir langfristig gesehen gute Arbeitnehmer finden, die mit uns gemeinsam die Höfe bewirtschaften. Wo wir natürlich Probleme haben, sind diese rein Routinearbeiten, die wir dann haben, wie wir es beispielsweise bei Maken dann haben. Das haben wir auch immer weiterhin. Aber da hilft uns ja auch die Technik wieder. Viele Betriebe stellen jetzt um auf Make-Roboter Und ich haben mehrere Betriebe angeguckt. Wir haben jetzt ja auch einen Betriebszweig, wo wir zwei Mac-Roboter stehen haben. Und vorher haben wir uns da ein paar Betriebe angeguckt. Und da habe ich auch eine Bäuerin kennengelernt, die hatte 4 Mac-Roboter. Und sie sagt, das ist so schön. Ich gucke nur noch. Ich gehe über den Betrieb und gucke nur noch. Wie geht's denn? Erst gucke ich auf den Rechner. Dann gehe ich rein in den Bestand. Dann laufe ich durch meine Kühe. Dann nehme ich mir eine Kuh zur Seite, die ich betreuen muss. Und ich bin nicht mehr nur in dieser Fließbandarbeit tätig im Mac-Stand, sondern ich darf wieder so frei arbeiten. So, und das ist auch eine ganz große Chance.
Wir haben jetzt ja so den Sinn und vielleicht auch so das Drumherum um die Arbeit, das haben wir jetzt ja schon, finde ich, ganz gut so beschrieben. Aber landwirtschaftliche Ausbildung ist ja noch mehr. Gehört natürlich auch noch Schule dazu. Und wir sprachen am Anfang schon mal die Bauernproteste an und in den Bauernprotesten ist ja auch oft gesagt worden, das landwirtschaftliche System, was vom Staat kritisiert wird, wird den Landwirten ja aber eigentlich auch so beigebracht. Wo siehst du Entwicklungspotenzial vielleicht auch so in der schulischen Ausbildung? Müssen sich da Dinge ändern oder ist das eigentlich alles so noch up to date?
Also ich arbeite ziemlich eng mit der Schule auch zusammen. Ich bin da ja auch im Prüfungsausschuss und prüfe die Auszubildenden und bin auch mit in der mündlichen Prüfung bei der Landwirtschaftsschule mit da und deswegen habe ich immer einen sehr engen Kontakt zu den Lehrern. Ich stelle das an sich fest, dass die Lehrer sind sehr, sehr engagiert. Wir haben sehr praxisorientierte, das ist immer noch so. Was wir nicht verlieren dürfen und wo ich immer für brenne und versuche immer wieder zu vermitteln, das duale Ausbildungssystem. Es darf nicht in ein paralleles Ausbildungssystem abgleiten. Und da gibt's schon seit Jahren immer irgendwelche Tendenzen, dass die Schule so ihr Ding macht und wir auf den Ausbildungsbetrieben so unser Ding machen. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir da immer für kämpfen, dass das verzahnt ist, immer rein in die Praxis. Die Schule kann nicht so aktuell sein wie wir auf den Betrieben. Wir sind viel aktueller in der Forschung, in den Sachen, wie wir ausbilden können. Die Schule soll, gerade die Berufsschule soll die Basis den Auszubildenden beibringen. Das habe ich ja auch immer wieder als Diskussion, wenn die immer sagen, ja, die Lehrer, die erzählen uns von einer 8000 Liter Kuh und wir sind bei 13.000 Liter und so, was wollen die mir überhaupt erzählen? So, dann bin ich mal bei zu vermitteln. Was ich seit, das fiel mir wie Schuppen von den Augen, seit 3-4 Jahren habe ich das umgestellt. Ich bin so groß geworden, dass dann immer so ein bisschen, was hätte der Lehrer denn nur, weil er so vertellt, so der Klugscheißer, so nach dem Motto. Immer so dieses Negative, so, und die Auszubildenden haben immer gerne erzählt, wenn einer zu spät kam, wenn hier ein Aushilfslehrer da war oder eben Vertretungslehrer da war oder sonst irgendwas. Und da hat man immer gerne das Thema mitgespielt und schlecht über die Schule geredet. Und dann fiel mir das irgendwann mal so wie Schuppen von den Augen. Wie kann ein Lehrer das denn vernünftig beibringen, wenn ich privat ihn immer die Autorität untergrabe? Das ist ja total schwachsinnig. Das möchte ich nicht, auch nicht, wenn bei meinen Auszubildenden, wenn sie über mich reden. Und das darf ich auch nicht machen, wenn ich über Schule rede. Und das finde ich immer so schade. Das ist in der allgemeinbildenden Schule oft so der Fall. Das ist so Turnus gewesen, immer irgendwie die Lehrer zu kritisieren und auch in der Berufsschule eben auch. Und das machen wir ganz bewusst nicht mehr. Ich sage, bitte, wenn Sie von der Schule wiederkommen, ich will nichts Negatives hören. Ich will deine Take-Home-Message. Die sollen mir jedes Mal, wenn Sie von der Berufsschule wiederkommen oder am nächsten Tag, eine Take-Home-Message präsentieren. Eine Sache, die man entweder neu gelernt hat oder wo man sich dran erinnert hat und gesagt, da könnte ich mich auch mal wieder drum kümmern. Oder da habe ich lange nicht mehr drüber nachgedacht. So, und merke dadurch auch, dass es insgesamt ein bisschen positiver darüber gesprochen wird. Weil das finde ich immer schade. Wir geben die Kinder in die Schule und die sollen gut ausgebildet werden, aber boykottieren immer permanent, indem wir sie alle kritisieren. So, und das muss mehr intern laufen. Aber wir dürfen es nicht mit den Auszubildenden mitmachen, weil dann nehmen sie den ihr Gegenüber nicht wirklich mehr ernst.
Und das ist so eine Schwingung, die man dann auch quasi ja den Auszubildenden vermittelt, so eine negative Schwingung über Schule. Und dann gehst du natürlich schon mit einem ganz anderen Gefühl in so eine Schule, als wenn du eigentlich von deinem Ausbildungsbetrieb aus positiv motiviert wirst und dir noch erzählt wird, Mensch, ne, das ist jetzt genau das Know-how, was dir noch fehlt, damit du hier Tip-Top-Mann bist nachher oder wie auch immer. Aber was ich mich manchmal frage, ist, wie schaffen wir es in der Ausbildung, und das ist natürlich das gesamte System in der Landwirtschaft noch, aber wie kriegen wir es hin, mehr vom Price-Taker zum Price-Maker zu werden? Also wie kriegen wir diese ganze Marktthematik eigentlich mehr in die Ausbildung?
Ja, ich weiß gar nicht, ob das zwingend notwendig in der Ausbildung zu machen ist. Also da sehe ich eher die Fachschule, die Landwirtschaftsschule und die Höhler oder eben das Studium viel wichtiger. Ich sehe die Ausbildung, da kämpfen wir ja immer noch für, dass der gelernte Landwirt an sich eine eierlegende Wollmilchsau ist. So, der soll ein bisschen was über Schweine wissen, der soll ein bisschen was über Kühe wissen, der soll Ackerbau und also was hier in der Region aktuell ist, der braucht nichts über einen Hopfenanbau kennen, hier in Schleswig-Holstein, aber schon die marktgängigen Produkte. Die Ausbildung ist an sich ja schon sehr wirtschaftlich, weil sie ja herkommt. Wir haben ja in der Vergangenheit ausnehmlich nur zukünftige Betriebsleiter ausgebildet. So ist das Ganze ja abgemünzt, auch mit diesem jährlichen Wechsel der Ausbildungsbetriebe. Das sehe ich mittlerweile auch anders. Also welche, die keinen eigenen Hof haben, können hier gerne 3 Jahre lernen, weil sie in ihrer Zukunft so und so mehrmals die Brutstätten heutzutage wechseln. Und dann können wir eigentlich auch über diesen Spannungsbogen auch eben hinbekommen, dass sie auch eine sehr gute Ausbildung bekommen, wenn sie 3 Jahre auf einem Betrieb bleiben. Weil wir ja eben auch feststellen, wenn sie jedes Jahr wechseln, sind sie erstmal wieder neu, dann fallen sie erstmal wieder zurück, dann muss der Arbeitgeber erstmal sehen, was kann er denn, was kann ich denen zutrauen. Und ich kann in einem sauber weiterarbeiten mit denen auszubilden. So, wirtschaftlich gesehen kriegen sie aber trotzdem mit, sie müssen ja die betriebswirtschaftlichen Zahlen so ein bisschen, also Preise und Kosten und sowas alles mit, wird ihr mit gelehrt. Aber diese jungen Menschen dürfen wir auch nicht überfrachten. Also wenn ich wirklich mit denen andere Betriebszweige noch mit aufmache, dann wird das, glaube ich, sehr, sehr schwer. Sie müssen auch offen sein, das jeweilige zu lernen. Ich stelle aber auch fest, sie sind heutzutage auch noch offener, nachhaltige Landwirtschaft. Einfach. Früher war das immer die Bios und die konventionellen. Das waren so völlig unterschiedliche Menschen und die wollten nichts voneinander wissen. Und das stelle ich jetzt wirklich schon fest, dass das sich vermischt und alle finden das total spannend. Und das ist auch gut so, dass wir alle ein bisschen davon lernen und einen anderen Blick für die Sache kriegen. Und die sind auch wirklich offener für spritsparendes Fahren, Mülltrennung und sowas alles. So, also wir fangen ja bei den einfachsten Sachen an, denen beizubringen. Aber ich stelle schon fest, dass sie das nicht mehr, auch so Eigenschutz, Handschuhe tragen, Schutzbrillen tragen und sonstige Sachen. Das war früher verpönt oder ein großer Kerl, dann hat das nicht gemacht. Und heute achten sie sehr auf sich und achten auch auf die Umwelt. Also, und das ist gut.
Und obwohl wir selber diese Gräben überwunden haben zwischen konventionell und Bio, kommt die Landesregierung dann und sagt, Bio-Landwirte müssen gesondert beschult werden, ne?
Ja, Vollkatastrophe. Also ja. Da diskutieren wir schon seit Jahren von, weil wir das nicht wollen. Wir haben uns in dieser Diskussion immer geöffnet und gesagt, wir nehmen mehr Bio in den konventionellen Anbau rein. Da können wir nur von lernen, von dem Fachwissen, was im Bio-Bereich schon da ist. Ich habe manchmal ein bisschen die Angst, dass in den Bio-Verbänden Angst herrscht, dass wir Konventionellen zu gut werden, also zu sehr, zu dicht rankommen an Bio. Und das finde ich schade. Also ich finde, Bio hat absolut seine Berechtigung. Ich habe Werner Schwarz mal gefragt, bei dieser Diskussion 15%, 20%, 30% Bioanteil, damals, wie er noch Bauernpräsident war, lass uns doch 100% fordern. So. Und er sagt, nee, das geht doch nicht. Ich sage, das ist doch nicht mein Problem. Ich möchte doch nur nicht immer wieder diskutieren mit denen, was nicht geht, sondern ich habe diese Schwarzmeißerei nicht. Und ich glaube, wir nähern uns sehr, sehr stark an. Und das ist gut so. Und das ist zukunftsweisend. Also nachhaltige Landwirtschaft, Kreislaufwirtschaft zu betreiben, ein Maximum an Ertrag zu erzielen mit einem sehr, sehr hohen Tierwohl und sehr hohen Umweltstandard, mit viel Bodenleben, mit einer größtmöglichen Biodiversität. Das ist so die Landwirtschaft, die wir, wo ich merke, dass wir die Generation Z absolut mitnehmen. Mein Junior ist da auch total offen für und er studiert jetzt im vierten Semester in Osnabrück und ich bin total dankbar, dass er sich dafür entschieden hat, mein Nachfolger zu werden und mit mir zusammen den Betrieb zu führen und irgendwann mal, wenn er die Entscheidung trifft, dass ich nicht mehr hier sein, nur noch in begleitende Funktion tätig sein soll, dann wird es auch so sein. Und der ist absolut interessiert dafür und da leiten wir jetzt gemeinsam die Schritte ein.
Eigentlich sind wir dann ja bei so einem Herzensthema von Thomas und mir, nämlich bei der regenerativen Landwirtschaft, wozu ja mal ein führender Mitarbeiter von Aldi gesagt hat, das ist wie Bio, nur geiler. Also am Ende müssen wir es doch zusammenführen und versuchen, eine Wirtschaftsweise zu finden, die nicht nur durch irgendwelche, ich sag mal, Bio-Ideologien geprägt ist, sondern die einfach zukunftsweisend ist. Darum muss es doch gehen.
Ja, da hat sich die Landwirtschaft ja immer für ausgezeichnet. Die Landwirtschaft war immer geprägt durch den Wandel. Und
Transformation, neudeutsch.
Genau. Und der, ich sage mal, der Bauer ist sehr modebewusst. Nicht bei den Klamotten, aber bei allen anderen. Mittlerweile auch bei den Klamotten.
Engelbert Strauß.
Ja, genau. Und wir finden das ja total spannend, wenn da neue Themen sind. Sie müssen sich aber rechnen. Und es muss auch ein gewisser Mainstream auch da sein. So, und den haben wir eingeläutet. Und wir merken einfach ganz breit, wie die Landwirtschaft sich einfach wieder verändert und weiter moderner wird. Und das stimmt mich da sehr positiv.
Also dieses Thema regenerative Landwirtschaft, das ist ja sowas, was ich bei unseren Azubis auch immer sehe. Wenn du dann ankommst und du machst eine Maßnahme und guckst dir dann zwei Monate später, gehst mit dem Spaten auf den Acker und gräbst und siehst da die Regenwürmer und die Wurzeln von den Pflanzen, das ist ja was, da nimmst du die mit, da holst du die ab und die sehen halt, was da passiert und sind begeistert, wenn sie dann zu Hause das noch kennen, ne? Da war jedes Jahr Plöch, das gehört sich so. Und dann sehen sie auf einmal ohne Pflügen und mit der richtigen Bearbeitung und den richtigen Zusatzstoffen, was in so einem Boden passieren kann. Das ist schon, das begeistert die schon richtig. Und das macht Spaß, dazu zu gucken, diesen Prozess auch bei den Azubis, was das freisetzt bei denen. Ne?
Ja, genau. Da sind sie ganz offen für. Und Generationswechsel hat sich ja immer geprägt dadurch, dass die nächste Generation das ein Stück weit anders gemacht haben als die Generation davor. Und daher gab es ja auch immer diese Spannung. Und wir sehen jetzt einfach, dass sie einfach auch diesen Weg gehen, den wir eigentlich auch gelernt haben, mitzugehen. Da kriegen wir sie gut mitgenommen.
Ein weiteres Thema, was ihr hier habt, um nochmal eine Stufe dran zu hängen, ist ja diese Herdsmen. Geschichte, die du da, ich weiß nicht, wie lange macht ihr das jetzt schon?
Ich muss selber erstmal nachrechnen, 6 Jahre oder 7 Jahre sind wir da schon in Gang. Es kam so die Idee, alle Herdenmanager gesucht, also Herdsman ist ja der amerikanische Ausdruck vom Herdenmanager. Wir sagen aber, der Herdsman ist so der Mann am Tier, also im klassischen Bereich auf den großen Milchviehbetrieben, und der Herdenmanager ist so der leitende Angestellte, der so mehr im Controlling ist. So. Und deswegen haben wir uns eben entschieden, die Ausbildung Herdsman-Ausbildung zu nennen. Und ich habe mit unserer Tierarztpraxis zusammen, haben uns mal zusammengesetzt, alle Betriebe suchten sie Herdenmanager. Und sie haben immer irgendwelche mit einem abgeschlossenen Studium oder mit einer abgeschlossenen Höhlerausbildung eingestellt. Und die waren aber in dem Bereich nicht wirklich ausgebildet. Und da haben wir uns dann mal zusammengesetzt und uns Gedanken gemacht, was muss so ein Herdsman können und wie können wir das Ganze flankieren. So, und es gibt mittlerweile, ich betreue so ein bisschen, betreue oder darf begleiten so ein paar Projekte. Einmal Niedersachsen, dieses Q-Trainee, da stehe ich immer im engen Kontakt mit denen. Oder dieses Dairy Q hier in Schleswig-Holstein, stehe da auch mal mit im engen Kontakt. Ich habe für mich, für unseren Betrieb die Lösung gewählt, dass ich gerne den Auszubildenden im Praxisjahr nach der Ausbildung, da müssen sie ja, wenn sie zur Fachschule wollen, ein Jahr Praxis machen, den anzubieten, dass sie in dem Jahr bei mir diese Dairy Herdsman-Ausbildung machen. Und zwar sind sie dann leitende Angestellte im Herdenmanagement-Bereich, also betreuen die Herde dann in dem Jahr, sind dann auch mit tätig, haben auch mit auch die Auszubildenden mitzunehmen und auch zu unterweisen und Freshmaker-Controlling, Brunsten, Fütterungskontrolling, Maken-Controlling, da sind sie mit tätig. Sie machen 7 Blöcke, sie lernen bei uns, also die Auszubildenden lernen ja schon das Besamen bei uns. Wenn wir einen Quereinsteiger-Herdsman bekommen, dann geht er auch als allererstes mal zum Besamungslehrgang. Und dann machen sie eben auch bei der Akropax, dann bei Akrostudy, diesen Kurs mit, den Dairy Herdsman-Kurs. Das sind 7 Blöcke, a 2,5 Tage, wo sie dann morgens Theorie lernen in den Bereichen und nachmittags dann auf großen, interessanten Betrieben, die sich für das jeweilige Themengebiet, entweder Kälberhaltung oder Fütterung oder Eutergesundheit und so, da ein bisschen rausstechen gegenüber anderen Betrieben, machen sie da eine praktische Unterweisung. Das ist immer so eine Truppe von um die 20 Leuten aus ganz Norddeutschland zusammen. Angefangen tut der Kurs auf Mittwochnachmittag, das haben wir ganz bewusst so gewählt. Sie sollen erstmal anreisen, dann werden sie einmal kurz gebrieft. Dann sollen sie an die Hotelbar netzwerken. Das ist ganz, ganz wichtig, dass leitende Angestellte auch lernen, Netzwerk zu schaffen. Nicht immer nur das Netzwerk über den Chef zu generieren, sondern ein eigenes Netzwerk generieren. Dann kriegen sie morgens Theorie, Praxis, abends nochmal weiter netzwerken, vertiefen. Und dann gehen sie dann freitagsmittags dann nach Hause. Und dann, weil ich das Ganze auch ein bisschen mit begleitet habe, können sie in diesen Bereichen, was sie neu gelernt haben, auch hier auf dem Betrieb umsetzen. Früher habe ich immer Herdsmen gesucht, die Tiermenschen waren. Mittlerweile habe ich aber gelernt, ein leitender Angestellter muss Menschen führen können. Das ist ganz, ganz wichtig. Er muss Routinen einhalten können. Er muss, die Technik gibt das her. Wir haben Aktivitätsmessung eben über Kaumanager und Fressaktivität, was Sie alle sehen können über den Rechner. Das unterstützt Sie unwahrscheinlich. Sie brauchen nicht mehr so das Tierauge. Das kann die Technik denen schon sehr gut unterstützen und abnehmen. Sie müssen aber lernen, mit dem Fütterer zu sprechen. Sie müssen aber auch lernen, mit dem Maker zu sprechen und dass unsere Ziele auch weiterhin verfolgt werden und so. Das ist ganz, ganz wichtig, weil sonst werden Sie näher in den größeren Milchviehbetrieben, ich sag mal so bei ab 300 Kühen, werden Sie, wenn Sie dann nicht koordinieren können und auch Arbeiten abgeben können und mit den anderen, werden Sie scheitern. Und da haben wir in der Vergangenheit viele Menschen aufgeraucht, weil wir denen nicht beigebracht haben, ihren Tag zu strukturieren und zu gestalten und also auch ihre Arbeiten zu koordinieren.
Siehst du das an den Auszubildenden, wenn die im Betrieb sind, schon? Das ist einer, den könnte ich in diese Richtung schieben, begleiten, sag ich mal. Also, dass du dann sagst, hier, Mensch, du hast das Auge für die Tiere, du kannst gut mit Menschen. Wäre das nicht was für dich? Oder entscheiden die sich bewusst dafür, dass sie sagen, Mensch, ich würde gerne in diese Richtung. Ich erlebe immer mal wieder, dass wir Auszubildende aus der Branche raus verlieren oder aus der Branche, die landen dann beim Lohnunternehmer. Oder ja, teilweise im Tiefbau oder sonst irgendwo. Ne, einfach weil bisschen mehr Kohle und geregeltere Arbeitszeiten und dann sagen sie, gut, die haben sie beim Lohner jetzt auch nicht unbedingt, aber nee. Das sind dann so die Maschinenleute, das sind aber auch welche, wo ich immer denke so, ja gut, aber im Herdenmanagement hätte ich den jetzt auch nicht brauchen können.
Nee. Nein, du musst schon so ein bisschen gucken. Also wie gesagt, was ich gelernt habe, ist, es ist auch nicht jedermanns Sache, als leitender Angestellter tätig zu sein. Es gibt auch Menschen, die stresst du da auch total mit, wenn sie da dann Verantwortung für andere Leute übernehmen müssen. Und
Können wir mal kurz unterbrechen. Was ist das? Hier fährt gerade ein lauter Schlepper mit einem großen schwarzen Anhänger vor. Sehe ich das richtig, dass das eine... Da steht ein Mischwagenpool drauf?
Genau so ist das. Das ist ein Mischwagenpool. Den hat Oke gebaut mit seinen Kumpels zusammen. Das ist ein 4 Kubikmeter Mischwagen. Da haben sie einen Stahlboden eingezogen. Unten kommt Holz rein, heizt das auf, das Wasser. Und oben kommt 4 Kubikmeter Wasser rein. Und da haben sie oben eine Bank rundherum und einen Tisch in der Mitte. Und dann ist das Wasser nachher 40 Grad warm. Und dann sitzen sie mit 12 Mann da drin und besaufen sich schrecklich.
Ja. Soll das raus? Ich find's großartig.
Nein, das kann drin bleiben. Mit dem Einwurf des Technikers ist überhaupt kein Problem. Und man muss ja dazu sagen, auch der Schlepper davor ist ja auch eine Hausnummer. 3650 mit Reifen, die eigentlich nur einen Zentimeter unter den Kotflügeln kratzen. Also beeindruckend.
Ja, der gehört leider nicht. Was für die Story. Der gehört leider nicht uns. Der war jetzt vermietet, der Mischwagenpool. Den mieten sich hier die Landjugendlichen in der Umgebung alle. Und und dann feiern sie sich da. Also dann setzen sie sich da in den Pool und genießen das Leben, den Sternenhimmel. Und ab abends um 10 geht dann noch keiner mehr raus zum Pinkeln. Ich weiß das nicht. Das müssen sie dann wohl nicht mehr. Aber nein, das ist eine ganz witzige
Geschichte. Aber auch so eine Geschichte ja fürs, ich sag mal, wenn man sowas jetzt mal macht mit dem Team, abends mal auf ein Bier, fürs Teambuilding ja. Ja, genial,
absolut. Und das war so ein Projekt, was die in der Corona-Zeit eben gemacht haben, dann sie alle Zeit und dann haben sie sich das überlegt. Und wie gesagt, das wird immer sehr stark nachgefragt. Das ist mir ja so und so immer wichtig, gerade in so einem jungen Team, dass wir immer versuchen, immer ein bisschen was gemeinsam zu unternehmen. So, und wir fahren mal Kart, wir fahren Bowling, wir gehen essen und.
Ihr habt hier ein ganz tolles Fußballturnier auf die Beine gestellt hier in der Region, ne?
Genau. Also
mehrere Milchviehbetriebe zusammen.
Wenn das mit dem Ausstrahldatum passt, möchte ich da noch Werbung für machen. Wir haben am 19. Juli findet das diesjährige Farmers Cup statt. Da sind alle herzlich zu eingeladen. Wir sind dieses Jahr 14 Höfe, verschiedene Höfe, die gegeneinander mit ihren Teams gegeneinander spielen. Also Voraussetzung, dass man mitspielen darf, ist eben, dass das hofnahe Leute sind, also entweder direkte Verwandte oder wirklich Mitarbeiter auf dem Betrieb. Einige Betriebe haben auch welche, die dann auch nur einmal Silo abdecken, aber solange es auch immer läuft, mit der Fairness und dem gemischten Team, wir haben gemischte Teams dabei, es ist immer eine Riesen-Gaudi. Und das ist so witzig, also wir starten immer, machen das immer zum Lehrjahrsanfang, also dieses Jahr mit dem 19. Juli. Und dann kommen schon immer die Eltern von den Auszubildenden zum Zugucken. Und die Auszubildenden teilen, kommen da alle hin. Und die Eltern, die treffen dann ehemalige Schulkollegen von denen. Und was muckst du denn hier? Und die sind ja alle, und die Altenteiler kommen dann da. Und wir haben da letztes Jahr irgendwie 800 Zuschauer da gehabt. Und das ist die größte Einnahmequelle für den Osterschäder Sportverein. Und die sind da mit 20 Mann richtig am Schwitzen. Ich habe mal so ganz locker gesagt, könnt ihr mal ein bisschen Ausschank machen? Wir wollen da mal mit ein paar Bauern gegeneinander spielen. Im ersten Jahr haben wir dann einen richtig zum Schwitzen gebracht und in den nächsten Jahren ist es immer mehr geworden. Und die feiern sich auch ab, weil die Bauern sind dann ja auch, ja, die gucken dann nicht, ob die Wurst jetzt verbrannt ist oder ob die Mischung jetzt, also was das jetzt kostet, da wird eine Runde ausgegeben, komm ran hier und dann, das ist ja anders als bei anderen Fußballturnieren, wo die dann stellenweise ihre Eltern selber mitnehmen und dann ein Bier trinken und dann wieder gehen. Hier wird dann richtig was verzehrt und das ist eine Riesengaudi. Und wir präsentieren uns, und das ist mir eben wichtig als Ausbildungsbetrieb, darzustellen, dass wir Arbeitgeber in der Region sind, uns unsere Mitarbeiter wichtig sind, wir mit denen gemeinsam Sachen machen und das nicht nur. Wir wollen nicht bekannt sein in der Region als diejenigen, die nur mit dem Güllewagen durchs Dorf fahren, sondern wir wollen als Arbeitgeber in der Region wahrgenommen werden.
Ja, das ist ja eigentlich auch nochmal ein ganz anderer Aspekt, ein ganz anderer spannender Aspekt auch, dass man aus dem Betrieb heraus auch solche Dinge entwickelt. das ist ja quasi sowas so ein bisschen auch wie, ich will nicht sagen wie ein Plan B, aber da kommen wir eigentlich auch zu unserer, ich will nicht sagen Abschlussfrage, aber schon Richtung Ende. Wie ist es bei dir? Brauchst du als Ausbilder einen Plan B? Hast du einen Plan B? Spielt sowas für dich eine Rolle?
Absolut. Also Plan B würde ich ihn gar nicht bezeichnen, aber der Plan B sagt ja so aus, und das, was ihr ja immer besprecht in euren Themen, dass wir uns offen sind für Veränderungen und dass wir uns neue Themen ranholen und da offen für sind und uns umgucken. Und das finde ich so toll, auch an dem Podcast, an eurer Arbeit auch, dass ihr euch damit beschäftigt. Und so geht's mir genauso. Ich habe jahrelang immer versucht, daran zu arbeiten, immer besser zu werden. Wenn es irgendwo Spannung gab mit Mitarbeitern, mit Auszubildenden, suche ich als allererstes, das sage ich nicht meinen Auszubildenden, aber ich suche jedes Mal den Fehler immer als erstes bei mir selber. In der Kommunikation, wie kann ich besser werden? Wie kriege ich das besser vermittelt? Sender, Empfänger, so. Und wenn der Empfänger das nicht tut, was der Sender gerne möchte, dann ist nicht der Empfänger schuld. Dann habe ich falsch gesendet. Und so möchte ich gerne dran arbeiten. Und ich möchte eben auch wahrgenommen werden als Unternehmer und als Arbeitgeber in der Region. Das war auch mal so ein bisschen mein Problem bei den Bauern-Demos. Ich kann nicht auf der einen Seite sagen, ich kann morgen nicht meine Rechnung mehr bezahlen, aber von meinem Mitarbeiter verlangen, dass er nach Hause kommt und seiner Familie erzählt, mein Job ist sicher. Das dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Und da müssen wir schon sehr vorsichtig damit umgehen, mit der Art der Argumentation. So, und ich finde das ist aber immer blöd. Die Politik begreift das ja nicht, wenn wir nicht die große Keule schwingen. So, wenn wir sagen, dass der Gewinn reicht nicht, dann sagen sie, ja, du hast ja noch Gewinn, das ist ja noch genug. Aber das darf nicht Tenor sein. Wir brauchen Gewinne, um auch sicher die Löhne zu bezahlen und unseren Mitarbeitern auch eine Zukunft zu generieren. Die wollen auch, die brauchen Sicherheit und das haben sie auch verdient. Und das versuche ich immer irgendwie zu vermitteln und um mich darzustellen, weil meine Mitarbeiter sollen auch stolz sein, wenn sie mit Hofvolling-Klamotten rumlaufen, dass sie nicht angefeindet werden. Ich bin jetzt hier der Umweltverschmutzer, ich bin der Tierschänder oder sonst irgendwas, sondern die sollen auch im Privaten, und deswegen machen wir auch einen guten Job, der Tiere gegenüber, der Umwelt gegenüber, aber auch unseren Mitarbeitern gegenüber, dass die stolz sein können und sagen können, ich arbeite beim Hofvolling. Und am besten sagen die noch so, oder am besten die Frau erzählt das, oder die Kinder erzählen in der Schule, was Papa macht. Und die sagen, was, echt spannend, das ist ja toll. Und dann sind wir auf dem richtigen Weg. Und das ist für mich der Plan B, da immer besser zu werden und das mitzunehmen.
Ja, nicht nur Handwerk hat goldenen Boden, sondern ich glaube auch eine Ausbildung in der Landwirtschaft hat auf jeden Fall eine Zukunft. Es ist nicht damit getan, 3 Jahre die Ausbildung abzureißen und dann irgendwie sein Ding zu machen, sondern man kann auch weitergehen, weitere Schritte machen, sich fortbilden. Das hast du sehr, sehr eindrucksvoll und sehr, sehr spannend erzählt. Man merkt, wenn du erzählst, wir haben ja nur uns öfter über das Thema ausgetauscht, man merkt die Leidenschaft, mit der du Ausbilder bist. Das war ja auch ein Grund, warum wir uns hier gerne heute mit dir zusammensetzen wollten. Das war mega, mega spannend. Sönke, vielen, vielen Dank, dass wir hier sein durften, dass wir mit dir sprechen durften.
Ja, also auch von meiner Seite, Sönke, wirklich tolle Einblicke in den Betrieb vorweg, muss ich sagen. Spannend und ich glaube, motiviertes Team, so wie man die Leute hier so hat erleben dürfen. Und ich selber habe bestimmt noch 100 Fragen. Wir kommen wahrscheinlich wieder. Das aber für heute, also wirklich super. Vielen, vielen Dank.
Ja, ich danke auch, dass ich ein bisschen was erzählen konnte. Ich hoffe, für die Zuhörer ist es auch ein bisschen spannend gewesen. Und vielen Dank auch an euch für eure Arbeit, die ihr so macht, die Öffentlichkeitsarbeit und auch der Podcast. Ich finde das immer sehr, und es war sehr unterhaltsam und interessant. Und es war mir eine Ehre, hier sprechen zu dürfen.
Jetzt müssen wir vielleicht einfach mal kurz erklären, wo wir hier stehen oder wie wir hier stehen, weil das haben wir am Anfang ja versäumt, glaube ich, zu erwähnen, dass Podcast Mobil steht mitten auf dem Hofplatz vom Hof Holling vor der Werkstatt. und die Mitarbeiter, Auszubildende, die rauschen hier die ganze Zeit immer hin und her. Einige gucken neugierig rein, was hier so los ist, was der Chef da drinne treibt. Aber alle sind in Gang und wissen, was sie tun sollen. Und also das, ja, es macht einen sehr geschäftigen und sehr strukturierten Eindruck, wenn man hier so sitzt, mitten im Geschehen. Das ist schon sehr, sehr spannend. Vielen Dank, Sönke. Vielen Dank euch zu Hause oder unterwegs fürs Zuhören. Danke an unsere, nein, erstmal danke an Tore, an unseren Techniker, an Tilo, an dich natürlich, Sönke, und an New Holland Deutschland und Wüstenberg Landtechnik für die Unterstützung für dieses Projekt. Also in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
Plan B. Ideen für die moderne Landwirtschaft. Mit Thomas Andresen vom Hof Baslund und Tilo von Donner vom Hof Breiteneiche. Gesponsert wird dieser Podcast von Wüstenberg Landtechnik. Führender Partner in der Landtechnik in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. Ein modernes Familienunternehmen mit einer klaren Firmenphilosophie. Getreu dem Slogan, bei uns in guten Händen. Und New Holland Deutschland. Innovative Landtechnik seit über 125 Jahren.